sprechen.
Also 10, 12, 17 bis 22. Wir haben letzten Sonntag schon das erste Mal das Thema unseres Redens, wie wichtig das ist, dass wir hören lernen. Das hat uns Monika eben nochmal bestätigt. Manche Menschen sind sehr schwierig in ihrem Charakter und geraten schnell mit anderen aneinander. Dann ist es ein entscheidender Punkt, ob derjenige hörfähig ist. Jemand, der sich schnell streitet, ist schwierig auszuhalten. Aber solange er hörbereit ist oder hörfähig ist, besteht immer Hoffnung. Und ich denke, dass Gott mit uns Menschen immer viel aushalten muss, weil Menschen nicht nur miteinander, sondern auch mit Gott streiten. Wenn wir ein bisschen Respekt haben, machen wir das ganz unauffällig. Und trotzdem streiten manche Menschen mit Gott ganz hartnäckig. Die Könige Saul und David haben beide Fehler gemacht. Und das waren keine kleinen Fehler. Ganz gefährliche Dinge, die in ihrem Leben falsch gelaufen sind. Aber wir sehen, dass sie beide ganz unterschiedlichen Ausgang genommen haben. Der eine verliert seine Berufung, seine Familie, sein Leben. Der andere, obwohl er nicht weniger gesündigt hat, kommt immer wieder zurecht, kommt immer wieder vom richtigen Weg. Was war der Unterschied zwischen beiden?
Gottesfürchtung. Er hat es verstanden, wenn zum Beispiel der Prophet zu ihm gesagt hat, du hast den Fehler gemacht. Dann ist er umgekehrt und gesagt, du hast stimmt.
Bei David war das wirklich so, wenn er einen Fehler macht, dann streitet er nicht, sondern er sieht das ein. Saul streitet sogar, wenn der Prophet ihn korrigiert. Deswegen, wir können durchaus ganz schwierige Leute sein. Das ist aber so lange nicht schlimm, wie wir bereit sind zu hören. Und mit dem Hören, das hatten wir letzte Woche auch, hängt ganz eng unser Reden zusammen. Das richtige Reden ist sehr schwer zu lernen. Wir lesen wieder einige Verse, die soll ich anklicken. Ab Vers 17. Es ist ein Pfad zum Leben, wenn eine Unterweisung beachtet. Wer aber Zucht unbeachtet lässt, geht irre. Mir fällt das in der letzten Zeit mehr auf als sonst, dass Leute zu mir kommen und Rat suchen. Aber eigentlich haben sie ihren eigenen Weg schon beschlossen. Es gibt in der Bibel mehrmals solche Beispielgeschichten, wo das ähnlich läuft. Menschen kommen zum Mann Gottes oder zum Propheten und bitten um Weisung. Aber in Wirklichkeit haben sie ihren Weg schon beschlossen. Vielleicht die auffälligste Geschichte ist beim Propheten Jeremia passiert. Das ganze Volk hatte nicht auf die Warnungen Gottes gehört. Nachdem er viele Jahre lang immer wieder mahnt und redet, und er hat sein ganzes eigenes Leben dabei verbraucht, muss er miterleben, wie alle Leute seinen Rat verwerfen. Dann kommt diese große Katastrophe, die Gott eigentlich abwenden wollte. Und mit dem König Nebukadnezar und den Babyloniern wird Jerusalem zerstört und die Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge geschlachtet. Der Rest wird in die Gefangenschaft geführt. Nur kleine Gruppen von Resten der Bevölkerung finden sich nach und nach wieder in dieser Ruinenstadt ein. Und die Leiter dieser Gruppen kommen gemeinsam zu Jeremia und sagen, es ist ja wirklich alles eingetroffen, was du vorher gesagt hast. Frag doch nochmal, Gott, sollen wir auswandern und in Ägypten Asyl suchen? Oder sollen wir hier bleiben? Oder diesem Druck der Besatzungsmacht bleiben? Diesmal werden wir ganz bestimmt auf dich hören. Der Prophet antwortet ihnen, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie machen genau das Gegenteil. Und zwingen den Propheten sogar noch mit sich nach Ägypten zu kommen. Als ob man, wenn man eine menschliche Geisel nimmt, Gott damit zwingen kann, seine Pläne zu ändern. Diese Leute sind alle umgekommen. Das Durcheinander ist noch größer geworden. Und mir fällt auf, dass das heute nicht anders ist. Bis heute nicht anders ist. Wie gesagt, so viele Leute sind auch zu mir gekommen in den letzten Wochen. Die wollten einen Rat. Jeder weiß, dass ich ohne Ansehen der Person so aufrichtig wirklich jedem eine Empfehlung gebe oder das weitergebe. Aber ich muss feststellen, die Leute haben schon vorher ihr Plan. Gott hat für jeden Menschen zwei Möglichkeiten, um ihn auf den richtigen Weg zu führen. Das sind dieselben Möglichkeiten, die auch die Eltern haben, Kinder auf den richtigen Weg zu führen. Welcher Weg ist denn das?
Ich habe gesagt, entweder der direkte Weg oder der Umweg. Durch ein Problem eben musst du durch. Wenn du da schon Probleme hast.
Hier ist das ganz eindeutig beschrieben. Unterweisung. Und Zucht oder Zucht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir lernen auf direkte Weise, indem wir den Rat annehmen, oder auf indirekte Weise, indem wir die Folgen unseres falschen Tuns
erleben lassen.
Aber man kann beiden Wegen ausweichen. Es gibt Leute mit einem festen Willen, die machen sowieso nur, was sie wollen. Dann sagt man, durch Schaden wird man klug, aber leider gibt es die Möglichkeit, dass man auch dumm bleibt. Und zwar nämlich dann, wenn man nicht mal durch Schaden lernen will. Und diese Möglichkeit hat
bei
jeder Mensch.
Kommt?
Gott zwingt niemanden. Auch nicht zum Glück. Wenn jemand die Unterweisung verachtet und dann auch noch die Zucht nicht will, bleibt keine Möglichkeit. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 1 oder 2, dass diese Frage, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gott ist nicht böse oder so, gewalttätig, sondern immer versucht er mit Freundlichkeit Menschen. Leider gibt es viele Menschen, die sind gegenüber Freundlichkeit abgehärtet. Die verstehen nicht Freundlichkeit, sondern das ist Schwäche. Dann bleibt nur noch Zucht. Aber auch dagegen kann man sich abhärten. Viele trainieren das schon in ihrer Kindheit. Ich weiß von Jungs, die sehr streng und sehr schnell ärgerlich waren, geschlagen. Die haben dann ihren Rücken oder ihren Po mit Pappe oder mit solchen Möglichkeiten unempfindlich gemacht. Und so kann man sich trainieren, dass Zucht nicht funktioniert. Und was bleibt dann?
Das, wenn man nicht mehr Zucht annimmt, dass man nicht mehr reagiert, dann hat man doch keinen Respekt mehr vor demjenigen, oder nicht?
Richtig, dann hat man Pech. Und dann lässt Gott solche Menschen laufen. Eine besondere Gefahr ist, wenn Menschen sehr freundlich sind, dass andere denken, das kann man immer weiter benutzen. Wenn jemand sehr streng oder sehr böse ist, versucht man sich leichter anzupassen. Gott ist sehr freundlich. Er hat aber das Gesetz extra als Zuchtmeister gegeben. Er hat das Gesetz von Mose extra eingesetzt wie Zuchtmeister, dass man sich von seiner Güte nicht gleichgültig machen lässt. Wer dann aber auch nicht die Strenge verachtet, für den bleibt kein Weg. Das Zweite. Wer Hass verbirgt, hat Lügen gemacht. Und wer Verleumdung ausbreitet, ist ein Tor. Wir lesen im 1. Johannesbrief, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Das bedeutet, dass er aktiv die Werke des Teufels tut. Denn auch der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Wir verstehen das und denken, ja, ist klar, wenn jemand seinen Hass so rausbringt, dann kann er leicht jemanden verletzen. Dann kann er leicht jemanden verletzen und sogar zu Tode bringen. Aber hier lernen wir, dass auch der versteckte Hass genau dieselbe
satanische Wirkung.
Das ist eine wichtige Unterweisung. Wenn wir Hass gegen jemanden in unserem Herzen pflegen, in unserem Herzen behalten, dann ist es egal, ob dieser Hass offen gezeigt wird oder ob wir den verstecken. Beides ist Satans Ziel. Deswegen, wenn wir solche Dinge in uns entdecken, muss aufgedeckt werden. Das muss vor Gott ausgebreitet werden, dass er uns bis in die Tiefe unseres Herzens verändert. Hass ist was anderes als Zorn. Es ist ein bestimmtes, schlechtes Verhalten von Menschen, erregt Gottes Zorn. Und es ist auch legitim, dass wir zornig sind gegen
Gott. Weil in Tabir-Hass?
Hass richtet sich aber nicht gegen Verhalten, sondern immer gegen die Person. Und das darf im Leben eines Christen keinen Platz haben. Wir lesen in den Psalmen, ich hasse die Lügen. Das Herz muss immer bei uns selber. Wenn ich mich von Hass gegen Menschen verabschiede, bedeutet das nicht, dass ich mit Bösem in Übereinstimmung komme. Aber ich darf nicht dieses beherrschte Gefühl und diesen Antrieb in mir dulden, dass ich gegen andere Menschen richte. Unter gar keinen Umständen gegenüber anderen Leuten.
Darf ich dazu noch eine Geschichte? Wenn du jetzt schon Hass und Zorn hast, kann man dann noch ein Stück weit gehen mit Wut? Wie ist das damit?
Wut ist eine kindische Sache. Kinder sind wütend. Das ist nicht was für Erwachsene.
Aber wir sind doch immer noch Kinder.
Aber nicht in der Brust.
Was kommt das?
Wut.
Wut. Wut und Zorn.
W.
Okay. Ah ja, okay.
Das sind zwei Stufen. Bisschen weniger, bisschen mehr. Beide Sachen.
Und eine zweite Sache, die mit, die in diesem Vers uns gesagt hat, und das finde ich sehr krass. Ich bitte das auf diesen Vers einmal anstreichen. Wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor. Und ein Tor heißt, ist ein gottloser Mensch. Der Sinn im Jüdischen, im Hebräischen ist, ist ein Mensch ohne Gottes. Es wird in vielen Gemeinden sehr sorgfältig geachtet auf bestimmte Sünden, dass man nicht stiehlt, dass man nicht die Ehe bricht. Natürlich, dass man niemanden totschlägt. Aber solche Dinge, die werden häufig geduldet.
Verleumdung ist in dem Fall mit übler Nachrede verbunden oder was ist das?
Verleumdung ist nicht, dass man offen etwas anspricht, was.
Tuscheln.
Genau, ist hinter dem Rücken. Diese Vers sagt, dass diese Dinge ein gottloses Leben kennzeichnen. Gottlose Persönlichkeit. Diese Vers zeigt, dass diese hinter dem Rücken gegen andere Leute böse zu, schlecht zu reden, Kennzeichen sind für eine gottlose Persönlichkeit. Das dürfen wir nicht bei uns selbst und untereinander durch. Dritte Vers. Bei der Menge der Worte bleibt Übertretung nicht aus. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist voller Einsicht. Dieser Vers ist im Deutschen in ein kurzes Sprichwort geschrumpft. Wer weiß, wer das war?
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir lesen ein anderes Sprichwort hier in der Bibel. Sogar ein dummer Mensch sieht aus, als ob er klug ist, solange er nur schweigt. Und es ist wirklich so, wenn wir nicht lernen, Gutes, Angenehmes, Wohllautendes zu reden, und das beginnt mit dem Denken, das wieder wird gesteuert durch das, was wir hören, dann werden wir alt, aber nicht weiser. Deswegen, auch an dieser Stelle, wir müssen achten auf das, was wir hören. Ganz ernsthaft, welche Musik du hörst, welchen Menschen oder Gruppen oder Predigern du dein Ohr leist, das beeinflusst dein Denken. Irgendwann dein Reden und zum Schluss das ganze Leben. Meine Frau wird sich erinnern, wir haben von ganz am Anfang unserer Beziehung an immer diese 2x10 Minuten christliches Radio gesucht. In der DDR gab es das gar nicht. Das wurde von Gläubigen in Westeuropa ausgesendet. Und Radio Tirana aus Albanien hat immer versucht, diese Sendung zu stören. Das heißt, die Hälfte der Tage, wenn das Wetter nicht wirklich perfekt war, war diese kurze christliche Sendung noch ganz schwierig zu hören. Und trotzdem, immer wieder, haben wir dort unser Ohr geliehen und später unsere Spenden gegeben. Heute sendet das rund um die Uhr in verschiedenen Sprachen. Und wer nicht erlebt zu Hause, der weiß, dass die ganze Nacht über, wenn unser Radio das empfängt, dieses Programm wird. Keiner muss das. Ihr könnt euch auch Hardrock oder irgendwelche anderen Dinge
abgeben.
Oder islamische Trauergesänge. Wirklich, wenn ich was anderes in unser Ohr kommt, ändert sich unser Reden nicht, unser Tun nicht. Auch deswegen sind wir sonntags zusammen. Nur einmal die Woche 2 Stunden reicht nicht. Deswegen, jeder von uns ist herausgefordert, das Wort Gottes in sich aufzunehmen.
Was am
bestimmten Alter können das nicht mehr die Eltern oder der Pastor oder die Mannschaft übernehmen. Wer liest noch einmal den Kurs? 21, Frau.
Lippen des Gerechten?
Ne, 20.
Die Zunge des Gerechten ist außerlesen Silber, der Verstand der Gesetzlosen ist Edelstein.
Und der nächste Vers?
Die Lippen des Gerechten weisen viele, aber die Narren sterben des Mangels an Verstand.
Wie haben wir das wieder? Die Zunge und die Lippen. Wenn Jesus sagt, wer nicht glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Körper werden Ströme lebendig Wasser fließen. Viele würden diesen Satz gerne verkürzen. Wer an mich glaubt, von dessen Körper werden Ströme lebendig Wasser. Aber es heißt ausdrücklich, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Es gibt viele Menschen, die an Jesus glauben. Und sogar die Dämonen glauben an. Aber sie glauben nicht, wie die Schrift es sagt. Sie glauben so, wie sie das gerne möchten. So wie sie sich das hinbasteln. Das heißt,
in wirklichen
Glauben, das meint auch alle, die in den letzten Jahren getauft worden sind oder sich taufen lassen. Das echter Glaube, immer gebunden an das ganze Wort Gottes. Und nur derjenige empfängt in seinem Leben Kraft, dass er wiederum Leben an andere weitergibt. Das mit unseren Lippen und mit unserer Zunge. Auch die Hände können was machen. Ich kenne das, ich habe vorletztes Jahr mit meinen eigenen Händen Menschen aus dem Wasser gezogen und zur Medizin oder zum Essen gebracht. Das ist also nicht nur mit unserem Mund alleine zu tun. Aber Worte sind entweder ein Weg zum Leben. Worte führen entweder auf einen Weg zum Leben oder auch zur Zerstörung. Und letzter Vers. Der Segen des Herrn macht reich. Und Anstrengung fügt außerdem nichts hinzu. 22. Ein anderer übersetzt so, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Naja, das kennen wir sonst nicht, oder? Wenn wir uns nicht Mühe geben, kommt auch nichts Gutes daraus. Der Vers meint nicht, dass wir alles ganz nachhaltig machen sollen. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist der Segen des Herrn. Da kann man ganz genau unterscheiden, ob unser Leben unter Gottes Segen steht oder ob es von unserer Bemühung abhängt. Man kann den Segen Gottes durch beständige Faulheit zerstören. Wir haben das beim letzten Mal gerade gelesen. Wer nachlässig arbeitet, ist ein Bruder des Verderbers. Wer nicht wirklich mit Hingabe und Entschiedenheit seine Hände regt, ist auf dem Weg der Zerstörung. Aber wenn wir mit aller Sorgfalt unseren Mund, unsere Füße, unseren Herz und Verstand und unseren Besitz Gott zur Verfügung stellen, dann erleben wir, dass zusätzlich Gottes Segen auf uns gelegt wird. Segen ist daran zu erkennen, dass Dinge wirklich gelingen. Und zwar über das hinaus, was wir uns anstrengen. Deswegen, nicht immer nützt es noch mehr zu lernen und noch mehr sich anzustrengen. Manchmal müssen wir uns dann darauf konzentrieren, so zu leben, dass wir Gott gefallen, dann schenkt er uns
die Dinge,
für die wir uns normalerweise quälen müssen.
Amen. Amen.